Deutschland und der Wettlauf um die Digitalisierung. Der Wirtschaftspodcast um unsere Zukunft.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht Kai Lux. Der Titel der Vortragsserie heißt Management im Krisenmodus, Limits und Lösungen. Dieses komplexe Thema wird wegen seines Umfanges in mehreren aufeinanderfolgenden Sendungen, ich nenne sie hier Casts, als Video und Audio vorgestellt. Im Folgenden sehen bzw. hören Sie den dritten Teil, nämlich Cast 3, Erfahrungen und Arbeitsthesen zu M&A unter Corona. Diese beruhen auf Fachgesprächen, die wir in den letzten Monaten beim Bundesverband Mergers and Acquisitions unter den Corona-bedingten Restriktionen geführt haben. Auch gehen diese auf meine vielen M&A-Projekte zurück, die unter Schlechtwetterbedingungen stattgefunden haben. Bei einem Rückblick auf über 20 Jahre M&A-Praxis in den unterschiedlichsten Rollen, einer großen Vielfalt von Branchen und Geschäften und weltweiter Aktivität kam da einiges zusammen. Solche Erfahrungen und dazugehörige Arbeitsthesen stelle ich im Folgenden in 8 Punkten zusammengefasst vor. Hierbei konzentriere ich mich auf Unternehmensfusionen, M&A. Vieles davon hat allgemeingültigen Charakter zum Management in Krisenzeiten über M&A hinausgehend. Punkt 1. Strategische Richtungsentscheidungen treffen. Erster Punkt einer Tagesordnung unter Corona und anderen Krisen liegt immer in der Grundfrage nach dem Weitermachen wie bisher, unterbrechen oder aggressiv besondere, momentan sich bietende Chancen zu nutzen. Pausieren und nichts tun ist in der Regel die schlechteste Lösung und ist fast immer auszuschließen, denn es droht, dass das Geschäft erodiert, dass Wettbewerber Gelegenheiten zu überraschenden Angriffen nutzen, dass laufende Kontakte abkühlen und das Wiederanheizen des Geschäftes zu einem nicht spezifizierbaren Zeitpunkt, der am Ende eines unüberschaubar langen Tunnels liegt, ist teuer. Warm halten und warm laufen ist besser. Und am besten ist, die Zeiten von aufgezwungener Ruhe für ein grundlegendes Überdenken der Zukunft zu nutzen. Punkt 2. Systematisch abwägen. In jeder Form von Krise, die M&A beeinflusst, seien es aktuelle Einbrüche, längere Täler, die vor uns liegen, oder katastrophenartige Erscheinungen, regional, international, global, gilt, es ist sowohl bei laufenden Projekten als auch in der Frage, ob neue Vorhaben aufgenommen werden sollen, systematisch zu untersuchen und abzuwägen, ob das oder die betreffenden Projekte weitergeführt, neu aufgenommen oder unterbrochen, abgebrochen werden sollten. Die dafür heranzuziehenden Betrachtungen sind vielfältig. Zum Beispiel A. Risikovergleiche im Sinne finanzieller und wettbewerblicher Szenarien, von graduellen Ansätzen bis hin zu extremen Modellen wie machen oder nicht machen. B. Auf Erfahrungen zurückgreifen und Erfahrungen Dritter nutzen. Das heißt, idealerweise Erfahrungsmanagement praktizieren und Erfahrungen dokumentieren, denn zukünftig werden Krisen und Katastrophen häufiger und vehementer auftreten. C. zum Erfahrungsaustausch die Mitgliedschaft im Bundesverband M&A nutzen. Eine typische, einfache Erfahrung ist zum Beispiel, dass in Zeiten von Konjunktureinbrüchen Zurückhaltung bei neuen M&A-Engagements anzuraten ist. D. Für laufende Projekte spielen dagegen rechtliche Absicherungen eine zentrale Rolle, etwa MAC oder Ausstiegsklauseln bei Meilensteinen unter Vermeidung, Minimierung von Hürden, wie etwa Folgezahlungen. E. Chancenabwägungen, etwa Nutzung von Schwächen bei Wettbewerbern, Kunden und Zulieferern. Das müssen nicht deren gestiegene Insolvenzrisiken sein, sondern können deren Handicaps sein, sich in der spezifischen Krise frei und strategiekonform zu bewegen. F. Hinzu treten viele operative Betrachtungen, etwa Ausweichmöglichkeiten durch Einsatz von Mitarbeitern, die ohnehin in der betreffenden Zielregion verankert sind oder Nutzung externer Kräfte. Punkt 3. Geduld. Beim Erkennen und Auftreten von Krisen ist Ruhe angesagt, keinesfalls Hektik. Zu den Grundregeln, die herauszustellen sind, gehört Geduld haben, sich Zeit nehmen, manchmal auch Timeouts und bewusstes Unterbrechen eines M&A-Prozesses, um erstmal Klarheit zu schaffen. Wenn dies gegenüber den M&A-Partnern auf der anderen Vertragsseite Überraschungen erzeugt, besonderen Kontakt aufnehmen, begründen, diskutieren und damit vor allem vermeiden, dass ein Vertrauensriss entsteht. Bei Reiseproblemen anstelle von persönlichen Besuchen wiederholte Webkonferenzen durchführen. Die Erfahrung zeigt, dass mehrere in zeitlicher Nähe liegende Telekontakte durchaus geeignet sind, Vertrauen zu gewinnen. Dabei die Kultur der Gegenpartei im Auge haben. Gute China-Kontakte zum Beispiel beruhen auf Vertrauensaufbau und dem Erkennen, etwa auf der Seite von Chinesen, dass wir es mit dem Deal ernst nehmen. Das ist auch der Grund, dass Chinesen sich häufig erst mit oder nach dem Closing tief mit dem Projekt auseinandersetzen. Wir glauben dann, dass sie erst dann anfangen zu verhandeln und wir reagieren dann verstört. Die Ruhezeit kann aber genutzt werden. Um den Vertrauensaufbau vorzuziehen, kann also durchaus von Nutzen sein. Punkt 4. Ausweichen auf webbasierte Kommunikation. Das notgedrungene Ausweichen auf Videocalls, etwa Skype, WebEx und Zoom, evoziert eine grundlegende Frage. Inwieweit gelingt der Aufbau von Vertrauen und die Schaffung menschlicher Nähe, wenn man nur über das Netz verbunden ist? Dies ist besonders für Kontaktaufnahmen und Erstgespräche entscheidend. Können mehrere Calls so viel Vertrauen schaffen wie das persönliche Kennenlernen? Die Erfahrungen hierzu sind durchaus unterschiedlich. Unternehmen, M&A-Dienstleister wie Strategieberater, Anwälte, Wirtschaftsprüfer und ihre Vertreter, die webbasierte Kontaktaufnahmen und auch kritische Verhandlungen vielfach mitgemacht haben, können Positives berichten. Die wachsende Übung, solche Treffen über Medien durchzuführen, hat gezeigt, dass bei entsprechender Verhaltensänderung, etwa Disziplin beim Zuhören, bei der Wortmeldung, bei inhaltlicher und zeitlicher Beschränkung von Beiträgen, durchaus gute Vorbereitung, nämlich exakte und logisch aufgebaute Agenda, und hohe Konzentration der Teilnehmer, die Erfahrungsträger berichten, dass die Teilnahme an derartigen Webmeetings anstrengender ist als bei persönlichen Treffen, durchaus gute und gleichwertige Ergebnisse erzeugt werden können, wie wenn ein persönliches Treffen stattgefunden hätte. Die größere Länge von persönlichen Treffen mit den typischen Entspannungsphasen, persönliche Bemerkungen, Schwafeleien und Timeouts kann durch mehrere kurze Webmeetings ausgeglichen werden, weil die Pausen und Zeiträume zwischen den Webcalls zur Findung von Lösungsansätzen genutzt werden können. Die Zeitverluste durch Breaks und Vertagungen zwischen den Webmeetings werden kompensiert durch schrittweises Vorankommen in häufigeren und kürzeren webbasierten Verhandlungen. Das Webmedium erzeugt auch einen höheren Handlungs- und Entscheidungsdruck, der nicht so gegeben wäre, wenn sich Delegationen aus verschiedenen Kontinenten in Ruhe treffen müssten und nach den Tagesverhandlungen Rücksprachen mit den Geschäftsführungen und Vorstanden in der Unternehmenszentrale nehmen müssten. Erfahrung mit der Organisation, Vorbereitung und Durchführung von webbasierten Verhandlungen zeitigt deutliche Zeitgewinne und keine Zeitverluste. Punkt 5. Kritische Phasen. Kritische Phasen und Aufgaben erfordern unter normalen Bedingungen das persönliche Zusammentreffen. Am Beispiel von Finanzierungsrunden haben Erfahrungen aber gezeigt, dass dies unter den Corona-Restriktionen durchaus gleichwertig über das Netz möglich ist. Erfahrungsgemäß sind mehr Einzelgespräche erforderlich, um eine Verhandlungsrunde vorzubereiten. Die Runde selber kann durchaus als Videokonferenz abgehalten werden. Heutige Videoausstattung der größeren Kanzleien mit großen Bildschirmen erlauben quasi persönliche Eindrücke, obwohl nur zweidimensional. Eine günstige Voraussetzung ist aber, dass sich die Verhandlungsteams der verschiedenen Seiten jeweils an einer Stelle treffen dürfen, etwa im Büro der jeweiligen Kanzlei. Nur Homeoffices aller Teilnehmer einzeln zusammenzuschalten, ist schwieriger, obwohl die Anbieter auch verträgliche Techniken bieten, etwa den Wechsel zwischen Speaker-Darstellung und Plenum in Form von Kacheln für den Einzelnen. Der zeitgleiche, digital basierte Austausch von Datenblättern und anderen Dokumenten ist heute kein Problem. Einzige rechtlich fixierte persönliche Treffen wäre in diesem Fall die Wahrnehmung von Notarterminen. Dies kann aber durch Vortrag und Anhörung des Vertragstextes durch Delegierte der Parteien vorgenommen werden, da persönliche Anwesenheitspflichten zu erfüllen sind und lokal signiert werden muss. Während die führenden Köpfe der Player durch Videoübertragung zugeschaltet sind. Punkt 6. Heiße Verhandlungen. Spätestens, wenn es um Konditionen und Verträge geht, stehen harte Verhandlungen an. Der gefühlte Abstand, den virtuell übers Web geführte Gesprächsrunden sichern, die Reduktion auf Sprache und Bild, somit das Ausbleiben von Körper- und Augensprache, also die Reduktion des Menschen auf zwei Dimensionen, begrenzen die Möglichkeiten, die durch persönliche Treffen gegeben sind. Damit besteht auch die Gefahr, dass die Potenziale von Verhandlungen nicht ausgeschöpft werden können. Einen gewissen Ausgleich können wiederholte, in kurzen Zeitabständen stattfindende Kommunikationsschaltungen erzeugen, gemischt mit dem Austausch digital zugestellter Schriftsätze. Die heute angebotenen Videokonferenzprodukte, etwa Cisco WebEx, Zoom, Microsoft Teams, bieten verschiedene Möglichkeiten, parallel zur Bildübertragung kurze Textpassagen als Chats auszutauschen oder an gemeinsamen Dokumenten zu arbeiten, via Bildschirmfreigabe. Insofern können auch größere Text- und Bilddokumente, etwa Grafiken, während und zwischen den Verhandlungsrunden fortlaufend bearbeitet werden. Es liegt an der Erfahrung der Beteiligten, diese online-basierten Methoden zu optimalem Nutzen zu bringen, idealerweise also zu vergleichbaren Ergebnissen, wie wir sie aus persönlichen Treffen erwarten. Hierbei spielen Psychologie und Taktiken eine große Rolle, etwa der Aufbau von Zeit- und Entscheidungsdruck, Rollenteilungen zwischen Good Guys und Bad Guys, der gezielte Wechsel zwischen verschiedenen Spannungszuständen, Nutzung von Ermüdungen, Unpässlichkeiten und gezielten Störungen bei den Teilnehmern, wie sie nur bei lokalen Treffen erzeugt werden können. Dazu gehören Unterbrechungen, Drohungen, die Verhandlungen abzubrechen und abzureißen. Auch gezielte Wutausbrüche, physische Belastungen durch die fremde Zeitzone oder unangenehme Umstände der Treffen gehören in das Arsenal. Da hat der Autor schon einiges erlebt, etwa starkes Herunterkühlen des Verhandlungsraumes, der ohnehin ohne Tageslicht aufkommen musste, während draußen tropische Temperaturen herrschten. Das direkte und gelegentlich harte lokale Aufeinandertreffen von Verhandlungsdelegationen erschließt viele Mittel und Taktiken, mit denen Druck auf die jeweils andere Partei ausgeübt werden kann. Die aus der Distanz eher geschützte Atmosphäre von Webmeetings mutet dagegen eher weich an. Ob andere, neue, nachdrücklich bekräftigende Motivationsmittel aus dem Online-Arsenal vergleichbar wirkungsvoll die Durchsetzung von Positionen erreichen können, wird sich zeigen müssen. Da sind Sie gefordert. Setzen Sie neue Akzente. Entwickeln Sie neue Möglichkeiten zur Durchsetzung von Positionen in M&A-Verhandlungen via Web. Punkt 7. Vertrauen. Der Aufbau von Vertrauen ist die wichtigste Voraussetzung zum Abschluss von fair ausgewogenen Deals. Taktiken und Spielchen, wie zuvor beschrieben, sollten dann in den Hintergrund getreten sein. Ausgewogene Verträge sind nur eine der Voraussetzungen für ein tragfähiges und kameradschaftliches Zusammenleben in einer neu gebildeten Organisation. Vertrauensaufbau ist das eine, Vertrauenserhalt ist noch viel wichtiger und noch viel schwerer angesichts anstehender Belastungen aus dem Umfeld und den zu erwartenden inneren Zerreißkräften im Zuge der mit dem Deal vereinbarten unternehmerischen Umbauten. Hier enden die Möglichkeiten von webbasierten Instrumenten, können nur noch unterstützende Funktionen übernehmen. Der ganze Mensch vor Ort in all seinen Facetten und Möglichkeiten ist gefordert. Punkt 8. Delegieren und Delegationen. Was man nicht darf, was man nicht kann, und was andere besser können, das sollte man weitergeben. Wenn jemand nicht selber reisen darf, etwa als kaufinteressierter Unternehmer, dann können im Zielland verankerte Dienstleister mit deutscher Loyalität zumindest Einzelfunktionen übernehmen, wie zum Beispiel ausgewiesene Branchenprofis für das Screening, Vertreter deutscher Handelskammer, in Deutschland ausgebildete Vertreter von lokalen Kammern sowie Delegates aus führenden Strategieberatern Anwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfer. Daraus könnten lokale Teams zur Vorbereitung und Begleitung des M&A-Projektes zusammengestellt werden. Die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber aus Deutschland muss sich möglicherweise auf weiteres, auf Webmeetings beschränken. Gespräche und Verhandlungen mit Vertretern des Zielunternehmens können bedingt stattfinden, unter physischer Teilnahme der oben genannten Berater und Webzuschaltung des Auftraggebers aus Deutschland. Dieser Ansatz ist kein Ersatz für persönliche lokale Treffen, aber wohl besser als gar nichts tun und abwarten, bis Reisen ohne schwere Auflagen, etwa mehrwöchige Quarantänen, risikoarm, Corona-Mutanten und ohne Überraschungen, plötzliche Quarantänen und Rückreiseverbote wieder möglich sind. Denn niemand weiß, wie lange die Auflagen noch dauern, ob lokale oder globale Krisenwellen wieder aufflammen, und nichts tun könnte ein gutes Vorhaben zu Fall bringen. Damit ist Cast 3 abgeschlossen. Zunächst verbleibe ich herzlichst, Ihr Kai Lux. Im nächsten Cast, Nummer 4, geht es um operative Umsetzung unter Corona-Restriktionen bei M&A. Hierzu rufen Sie bitte diesen Beitrag auf. Ich danke für Ihre Teilnahme.
Das war der Wettlauf um die Digitalisierung, der Wirtschaftspodcast zum Buch von Professor Kai Lux.